Predigt mit uns beten. Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort. Herr, ich bitte dich, ja, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dein Wort verstehen mit dem Verstand und mit unserem Herzen, dass du uns mit deinem guten Geist ansprichst, jeden Einzelnen von uns. Amen. Der für heute vorgeschlagene Text steht ziemlich weit hinten in der Bibel, im 1. Petrusbrief. Ich lese 1. Petrus 1, Verse 18 bis 21 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, das dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Eines ist mir bei diesem Text sofort ins Auge gesprungen. Petrus schrieb hier von vergänglichem Silber oder Gold. Das ist doch komisch. Denn Silber und Gold sind ja bekanntlich Edelmetalle. Sie gehen deswegen auch eher keine Verbindungen mit anderen Stoffen ein. Selbst die meisten Säuren können Gold nichts anhaben. Deshalb kommt es sogar in der Natur meist gediegen vor. Mit gediegen meinen die Mineralogen, dass ein chemisches Element in der Reinform auftritt. Es gibt zwar einige chemische Goldverbindungen, aber die sind meistens sehr instabil. Das heißt, sie zerfallen sehr schnell wieder in ihre Einzelbestandteile und dadurch kommt natürlich wieder das elementare Gold zum Vorschein. Das Silber hat zwar ein paar mehr chemische Verbindungen, aber im Prinzip ist es auch hier ähnlich wie bei Gold. Silber und Gold sind halt Edelmetalle und dadurch eigentlich aus menschlicher Sicht unverwüstlich und unvergänglich. Trotzdem schreibt Petrus vom vergänglichen Silber und Gold. Was meint er damit? Ich denke, Petrus hat erkannt, dass alles hier auf der Erde vergänglich ist. Schließlich war Petrus als Jünger mit Jesus unterwegs und Jesus hatte in seinen Reden das Ende der Welt so angekündigt. Sogleich aber wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. So steht es in Matthäus 24, Vers 29. Und auch Jesaja hatte bereits im Alten Testament prophezeit, die Gestirne vergehen, der Himmel wird zusammengerollt wie eine Schriftrolle, die Sterne fallen herab wie dürre Weinblätter, wie trockene Blätter vom Feigenbaum. Das steht in Jesaja 34, Vers 4. Was bleibt aber, wenn alles zerfällt? Wenn die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen und nichts mehr so bleibt, wie es war? Wenn das komplette Universum zusammengerollt wird wie eine Schriftrolle? Was bleibt, ist die Liebe. Die Liebe, die Jesus uns gegeben hat und gibt. Sein unvergängliches und kostbares Blut. Sein Blut, mit dem er uns freigekauft hat von unseren Sünden. Denn wir Menschen, wir sind ja noch vergänglicher als das Universum, in dem wir leben. Gott hat uns ursprünglich zwar dazu erschaffen, ein Gegenüber für ihn zu sein, und das war auf Ewigkeit angelegt. Dazu hatte er den Baum des Lebens in den Garten Eden gestellt, durch den wir ewiges Leben haben sollten. Aber unsere Vorfahren haben sich abgewandt von Gott und aßen lieber von dem anderen Baum, von dem sie nicht essen sollten. Sie aßen vom Baum der Erkenntnis. Nun ist Erkenntnis an sich eigentlich nichts Schlechtes. Wenn wir uns aber Erkenntnis aneignen wollen, nur um so zu werden wie Gott, dann brauchen wir Gott nicht mehr. Das, was auf den ersten Seiten der Bibel da angesprochen wird, betrifft also nicht nur Adam und Eva. Es betrifft auch uns heute. Wollen wir mit Gott leben oder wollen wir selbst wie Gott werden? Das Unverständliche und Wunderbare an dem ganzen Schlamassel ist aber Folgendes. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er das gewusst. Und er hat es nicht nur gewusst, sondern er hat auch einen Fallback-Mechanismus in die Schöpfung eingebaut, so wie wir es heute in der Softwareentwicklung sagen würden. Im Internet habe ich folgende Definition für Fallbacks gefunden. Es wird häufig auf sogenannte Fallbacks zurückgegriffen. Das ist immer dann relevant, wenn ein eigentliches Ziel nicht umgesetzt oder erreicht werden kann. Ein klassisches Beispiel für einen Fallback ist die Darstellung einer Grafik, falls es nicht möglich ist, ein Video abzuspielen. Die Grafik wird dann als Alternative ausgespielt, was als Fallback bezeichnet wird. Diese Definition finde ich interessant, vor allem unter dem Hintergrund, dass das Wort Sünde im Urtext des Alten Testaments auch wörtlich als Zielverfehlung übersetzt werden kann. Wikipedia definiert den Fallback so: Ein Fallback repräsentiert ein Sekundärsystem, das bei Ausfall eines primären Systems einen Schutz gegenüber einer Gefährdung bietet oder den Totalausfall des Gesamtsystems verhindert. Häufig unter Aufrechterhaltung einer reduzierten Betriebsqualität. Das finde ich auch sehr treffend. Denn seit dem Sündenfall leben wir als Menschen tatsächlich mit einer gewissermaßen reduzierten Betriebsqualität. Das gilt für die gesamte Menschheit mit ihren Kriegen, Diktaturen, Aufständen, Revolutionen und Gegenrevolutionen. Aber es gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Dass wir mit reduzierter Betriebsqualität leben, hat Petrus in der heutigen Bibelstelle auch beschrieben. Er redet von der Sklaverei der Sünde und von einem sinnlosen Leben. Er sagt in Vers 18, schon eure Vorfahren haben so ein Leben geführt. Es gilt einfach für jeden Menschen. Wenn wir Geschöpfe unser Leben am Schöpfer vorbeileben, dann wird das Leben wirklich schwierig. Man kann irgendwie leben, ja, aber ein erfülltes Leben ist es nicht. Man merkt, dass vieles sinnlos ist und nichtig. Und an ein ewiges Leben bei Gott ist dabei schon mal gar nicht zu denken. Dabei hat Gott uns ja die Ewigkeit ins Herz gelegt, wie wir schon im Alten Testament im Prediger 3,11 nachlesen können. Das bedeutet, im Herzen wissen wir, dass es eine Ewigkeit gibt, aber ohne Gott können wir diese nicht erlangen. Deswegen ist ein Leben ohne Gott nutzlos, sinnlos und leer. Aber viele Menschen glauben, dass sie das irgendwie selbst schaffen müssen. Sie gehen davon aus, dass diese Welt mit der Zeit immer besser und besser wird. Man glaubt an den Fortschritt, den die Menschheit gemacht hat. Und tatsächlich, wenn man sich das Leben eines Menschen vor 150 Jahren und heute anschaut, ja, da hat sich vieles verbessert. Die Lebenserwartung ist gestiegen, die wöchentliche Arbeitszeit ist gesunken und überhaupt ist die Arbeit längst nicht mehr so gefährlich und so schweißtreibend wie früher. Und inzwischen ist es sogar so weit gekommen, dass Maschinen uns nicht nur schwere Arbeit abnehmen. Es ist sogar schon möglich, dass Computer uns Denkarbeit abnehmen können. Die künstliche Intelligenz mit all ihren Möglichkeiten ist in aller Munde. Und es ist wirklich beachtlich, was die alles kann. Oder zumindest, was sie vorgibt zu können. Da denken viele Menschen, dass wir Menschen es durch irgendwann einmal irgendwie selbst schaffen werden, uns einen eigenen Garten Eden zu bauen. Eine schöne neue Welt, wo wir nur noch von unseren Früchten genießen dürfen und es uns gut gehen lassen. Wer aber so etwas denkt, der hat ganz außer Acht gelassen, dass unser Fortschritt auch sehr viele negative Seiten hat. Plastik überschwemmt die Weltmeere. Das Klima erwärmt sich durch den CO2-Ausstoß unserer Maschinen. Und die Vorstellung, dass heute niemand mehr schwere oder gefährliche Arbeiten verrichten muss, bleibt allenfalls auf die Industriestaaten beschränkt. Auch persönlich bringt einen der Weg zur Selbsterlösung nicht wirklich weiter. Man strengt sich an, immer besser zu werden, wird dabei vielleicht auch tatsächlich hilfsbereiter, netter und man kauft sogar im Laden faire Produkte ein, sodass auch die Produzenten dieser Lebensmittel eben fair bezahlt werden. Das alles ist nicht schlecht, versteht mich bitte nicht falsch. Aber die Leere in unserem Herzen wird dadurch nicht gefüllt. Der Platz, der auf die Ewigkeit angelegt ist, der bleibt leer. Er bleibt leer, weil wir Gott nicht in unser Herz lassen, diesen Platz auszufüllen. Und so führt so ein Lebensstil allenfalls dazu, dass wir uns als etwas Besseres sehen. Ganz nach dem Motto, seht her, was ich alles Gutes getan habe. Man beginnt auf die anderen Menschen herabzusehen und ehe man sich's versieht, ist man schon mittendrin in der Sünde. Aber wie bereits gesagt, Gott hat dies alles vorausgesehen und bereits vor der Erschaffung der Welt eine Lösung vorbereitet. Petrus schreibt in Vers 20, bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zum Opfer bestimmt. Diese Lösung war nicht schön. Denn Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, musste sterben. Aber es war und es ist der einzige Weg, uns Menschen von unserer Sünde zu befreien. Jesus Christus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat bereits alles getan, dass wir frei werden können von der reduzierten Betriebsqualität, dass wir frei werden können von der Sünde. Petrus schreibt in den Versen 3 und 4 desselben Kapitels, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Petrus schreibt weiter im Vers 10, schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Und wir dürfen uns heute beschenken lassen. Nehmt das Opfer Jesus, das Opfer am Kreuz für euch selbst an. Sagt Ja zu Jesus und bekennt vor ihm eure Schuld. Gerade auch heute, wenn wir nachher wieder gemeinsam das Abendmahl feiern, bekennt eure Schuld und lasst euch mit dem kostbaren Blut des unschuldigen und fehlerlosen Lammes Jesus Christus reinwaschen. Dieses Blut ist nicht vergänglich, sondern ewig. Und wenn wir Jesus annehmen, dann wird dieser leere Platz in unserem Herzen, der der Ewigkeit vorbehalten ist, wieder gefüllt. Vielleicht sind heute einige Menschen unter uns, die diesen entscheidenden Schritt im Leben noch nicht gemacht haben. Es ist ganz einfach, in die Ewigkeit Gottes hineinzukommen. Du musst nur zu Gott kommen und ihm bekennen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Bekenne ihm, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. Bekenne ihm, wo du ohne Gott leben wolltest. Und dann musst du dieses Opfer am Kreuz für dich persönlich annehmen. Das Angebot Gottes steht. Es ist wie ein Paket, das der Postbote an deine Tür bringt. Du kannst es annehmen oder ablehnen. Wenn du es annehmen möchtest, brauchst du nur zu Jesus beten: Ja, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte dein Opfer am Kreuz für mich persönlich als Bezahlung für meine Schuld annehmen. Danke, dass du mich befreit hast und auch für mich gestorben bist. Herr Jesus, bitte übernimm du ab jetzt die Leitung in meinem Leben. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Du kannst dieses Gebet leise im Stillen beten oder auch laut. Du kannst es daheim alleine machen oder zusammen mit einem, der bereits an Gott glaubt. Aber egal, ob du laut oder leise betest, ob du es mit einem Christen zusammen tust oder alleine, Gott wird dich hören und er wird dich segnen und er wird dich auch beim Namen nennen, beim Wort nehmen. Die anderen von uns, die schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind, die vielleicht die erste Liebe zu Gott verlassen haben oder im Begriff sind, dies zu tun, möchte ich auch dazu einladen, wieder einen Neuanfang mit Gott zu machen. Gerade im Abendmahl, das wir gleich feiern, ist das, denke ich, besonders gut möglich. Als Denkanstoß lese ich euch allen die Verse 13 bis 15 aus demselben Kapitel, also 1. Petrus 1, vor. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Amen.